Liebe Podcast-Community, ich möchte kurz etwas loswerden, bevor es gleich losgeht. Das hier ist unsere 44. Podcast-Folge. Wenn wir unsere Special-Folgen dazu zählen, haben wir knapp 50 Folgen und mehr als 2 Jahre bereits hinter uns. Wow, ich hätte niemals gedacht, dass wir es so weit schaffen, aber das ist noch nicht alles. Daher haben wir uns was überlegt. Unser heutiger Gast war schon mal bei uns, genauer genommen in der 2. Folge des Podcasts. Zum ersten Mal ist ein Gast zum 2. Mal dabei. Wir starten damit unser neues Format, das Podcast Update. In diesem Format schauen wir zurück, was ist seit dem letzten Gespräch passiert, was hat sich weiterentwickelt und was vielleicht auch ganz anders als gedacht. Freut euch auf spannende Einblicke, neue Entwicklungen und ein Wiederhören mit einer bekannten Stimme aus Folge 2. Let's go mit dem ersten Podcast Update. Alter Gast, neues Format, das erste große Podcast-Update. Floyd Janning ist heute wieder dabei. Für all diejenigen, die Floyd Janning noch nicht kennen. Floyd, kannst du dich kurz vorstellen, in 3 Sätzen, wer du bist und was du machst?
Ja, mein Name ist Floyd Janning. Danke für die Einladung, Hassan.
Zum zweiten Mal.
Folge 2 damals auch. Genau, schön, wieder hier zu sein, Bischofsmühle. Was mache ich? Also ich bin Unternehmer hier in Hildesheim. Mache eigentlich im Bereich Solartechnik die meisten Dinge. Genau, das ist eigentlich so das. Also Sonnenthaler ist ja dann, denke ich, bei dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff auch überregional. Wir haben noch eine Großhandelsgesellschaft, mit der wir eben auch Module, Wechselrichter und so weiter einkaufen.
Solardepot,
genau. Und ja, man macht ja als Unternehmer noch das ein oder andere Projekt, wo man nochmal das ein oder andere macht. Genau.
Und für diejenigen, die nicht aus der Wirtschaft kommen, vielleicht kennt man die Sonnenthaler Hallenmasters mittlerweile.
Ja.
Genau.
Sehr schön.
Was ist da das Konzept dahinter?
Das Konzept, da muss ich ein bisschen ausholen. Also das Projekt ist entstanden, als Anton Gebhardt und ich von Unicut, wir haben uns irgendwann mal, er war damals mein Torwarttrainer beim SV Einum. Und wie das dann so ist, haben wir uns unterhalten und so über Jugend gesprochen, Fußball und so weiter. Und da war immer das Thema Hallen-Events einfach interessant. So, was kann man in Hildesheim machen? Und Hildesheim ist ja sehr fußballverrückt. Das ist auch total cool. Und wir haben dann irgendwann gesagt, ey, wie wäre es denn, wenn wir mal was zusammen machen? Also einfach mal Dinge neu denken, weg von Tradition, die dann auch vielleicht teilweise an einer oder anderen Stelle auch ein bisschen eingestaubt ist und hin halt zu neuen Ideen. Und bei uns ist ja generell in allen Unternehmen immer das Credo, dass wir gesagt haben, wir wollen, wenn wir etwas machen, egal welcher Prozess das ist, muss er den 3 Säulen der Nachhaltigkeit
machen. Darf ich sagen? Ökologisch, ökonomisch und sozial.
Genau. Habe ich wahrscheinlich in der ersten Folge schon gesagt. Ne? Genau. Und das sind halt tatsächlich sehr wichtige Werte für uns. Und da haben wir dann halt gesagt, also wenn wir so ein Projekt neu starten, dann muss das auch wirklich diesen Normen und Werten entsprechen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn wir das machen, dann wollen wir die Latte auch so hochsetzen, dass wir sagen, wir wollen das nachhaltigste Sporthallen-Event in Deutschland machen. Und das war unser Ziel. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen.
Vielleicht kommen wir später mal zu den Hallenmasters, aber vielleicht nochmal zurück in die Wirtschaft. Du hast beim letzten Podcast gesagt gehabt, die These gewagt gehabt, Sonnenthaler ist der größte Solateur in Hildesheim.
Ja.
Und das wollt ihr auch bleiben.
Genau.
Seid ihr es geblieben?
Ja, also wenn man, es ist natürlich immer die Frage, wonach definiert man das? Ne? Also wenn wir es nach Balkonanlagen definieren würden, wäre es nicht unser Thema. Wenn wir es nach verkauften Modulen uns anschauen, denke ich schon, dass wir da der Vorreiter sind, weil wir einfach extrem viel Masse verkaufen können. Wir haben ja einen relativ breit aufgestellten Markt. Das heißt, wir haben ja den klassischen Einfamilienhauskunden, den wir betreuen. Ich sag mal 50 Kilometer um Hildesheim rum, also Hannover, Celle, Burgdorf, wenn wir weitergehen, Peine teilweise, Braunschweig, im Süden, Hameln, im Osten Hameln, im Westen, Entschuldigung, gehen wir dann auch noch in die Richtung, also eigentlich so einmal komplett drumherum sind wir eigentlich im Einfamilienhausbereich unterwegs.
War das damals auch schon so, vor 2 Jahren in dem Podcast?
Im Einfamilienhausbereich, ja.
Aber war, oder ja. War es mehr Hildesheim konzentriert?
Schwierige Frage, weil der Punkt war, ich müsste jetzt genau gucken, welche Projekte wir jetzt wann wie gekriegt haben, aber es ist immer so sehr saisonal. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an und auch so ein bisschen zeitpunktabhängig. Wir haben manchmal Kunden, ich sage jetzt mal die E.ON, die kommt dann auf uns zu und sagt so, wir haben jetzt 7 Projekte, die sind jetzt alle in Ostdeutschland. So, und dann arbeitet man die ab. Ja, dann kommt eine Veolia, die sagt dann, also bei den Großanlagen, die sagen dann, wir haben eine Freifläche da, wir haben hier ein Tochterunternehmen, BS Energy, die wollen jetzt viel machen, bitte geht doch mal da mit denen ins Gespräch. Dann plant man daran. Dann,
das ist alles Gewerbe, oder?
Das ist jetzt alles Gewerbe, genau. Ja. Und da würde man dann bei den Gewerbeanlagen, Freiflächen, Industrie und so weiter, würde man dann eben, kommt es immer so ein bisschen auf den Kunden an. Also wir haben einerseits das Thema Einfamilienhaus, 50 Kilometer drumherum, deutschlandweit, jetzt gerade auch über die Grenzen hinaus haben wir jetzt eines andere Projekt, Österreich, Polen, Tschechien,
da haben wir es. Das verstehe ich immer nicht. Also warum lohnt sich das für die Auftraggeber? Weil ich meine, die können das ja auch lokal besetzen und das Erste, was sie sofort sparen ist, dass Floyd Janning nicht aus Hildesheim dahin fahren muss und es wäre auch nachhaltiger. Also weil du auch den Transport dahin hast mit deinen Modulen, mit deinem Personal.
Genau, also grundsätzlich hast du da nicht Unrecht. Der Punkt ist ja immer, die Frage der Nachhaltigkeit ist ja auch ökonomisch. Das heißt, wenn wir es schaffen, die Prozesskette deutlich effizienter zu gestalten.
Von welcher Prozesskette sprichst du gerade?
Bitte?
Von welcher Prozesskette sprichst du
gerade? Naja, also generell im Projekt ist es halt so, dass wir schauen, dass wir die Wege und die Arbeitsschritte sehr schlank machen. Ja, das kann dann eben auch dadurch funktionieren, dass wir sagen, wir sind ja schon seit 99 am Markt. Also Sonnenteile gibt es seit 1999. Seit 2007 machen wir ausschließlich Solartechnik. Das heißt, wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung im Markt. Wir kennen ja schon, wie funktioniert ein Prozess, wie kann man eine Solaranlage wirklich möglichst effizient machen.
Aber ich habe es noch nicht verstanden, weil Hand aufs Herz, da gibt es auch noch andere. Also warum gibt es
gibt es auch andere. Bei uns ist aber
warum sagt jemand in Österreich, Sonnenthaler soll kommen?
Weil wir einfach, ich denke, dass das Know-how mitbringen, dass wir wissen, wie Anlagen möglichst effizient sind, was sind die steuerrechtlichen Hintergründe, wie kann man die Anlage wirklich perfekt nutzen, wo kann man vielleicht noch KI mit einbringen, wo können wir im Bereich Speicherung, Strommarktpreis und so weiter, also gibt es viele, viele Möglichkeiten, PPA, also wie kann man den Strom direkt von der Anlage an den Kunden dann, an den Endverbraucher liefern, das sind halt Punkte, die wir auch machen.
Ne? Also sagst du irgendwie technische USPs.
Genau. Und Planung vor allem, Ingenieurs-Know-how, das ist halt das Thema.
Ich hätte eine andere These gehabt, eine andere Begründung. Ich hatte gesagt gehabt, ja gut, wenn, also damals war ja auch Thema Flughafen Berlin und jetzt höre ich halt Österreich und international und große Flächen und so weiter und ich habe einfach gesagt, okay, das ist einfach der Faktor Floyd Janning. Das ist einfach deine Personal Brand, dass du einfach dieses Segen hast, dass du Menschen anstecken kannst, überzeugen kannst und dann einfach dir vertrauen, weil die sagen, gut, wenn Floyd dahinter steckt, dann wird das irgendwie schon machen und es wird gut.
Also natürlich ist es so, dass wir über die Jahre, na klar, eine Marke aufgebaut haben, die sehr viel Vertrauen natürlich geweckt hat und das Vertrauen bekommst du ja nur, wenn du entsprechend auch Arbeit lieferst und wenn du Fakten lieferst.
Jetzt wird es marketingtechnisch super spannend. Ist die Marke Floyd Janning wertvoller als die Marke Sonnenthaler?
Die Marke Sonnenthaler ist auf jeden Fall deutlich wertvoller. Auf jeden Fall.
Und ist die Marke Sonnenthaler von der Marke Floyd Janning abhängig?
Nein.
Also du würdest sagen, wenn du dich aus Sonnenthaler rausziehen würdest, würde das System auch ohne dich funktionieren?
Es würde auf jeden Fall ohne mich funktionieren, auf jeden Fall. Es funktioniert jetzt schon ohne mich. Also ich werde da nicht so gebraucht, wie das manchmal dargestellt wird, weil wir einfach ein extrem gutes Team haben. Also das muss man wirklich sagen. Am Ende ist es natürlich so, dass ich ein gewisses Netzwerk mitbringe, dass ich natürlich, ich sag mal, europaweit Menschen kenne, die, das hat aber auch aus der Tradition des Unternehmens zu tun, dass wir halt, ich sage das immer so ein bisschen intern, wir sind die Marke für Marken. Also wir haben ja extrem viele Marken, die bei uns kaufen, also sehr, sehr große Brands, die halt weltweit unterwegs sind. Ich meine jetzt, ich habe eben Veolia gesagt, der größte Entsorger Europas, 10.000 Standorte in Europa. Das ist ja kein kleines Unternehmen. Oder man trifft sich dann auch mit Total Energies. Ja, dann.
Und wie kommt das aber zustande? Also wie, also das ist ein brutales Netzwerk, was du da hast. Wo lernt man die kennen? Wie passiert das? Warum setzt Veolia, wie du gesagt hast, Europas größter Entsorger, dann auf Sonnenthaler in Hildesheim? Ist ja für uns super ehrenswert für die Hildesheimer, dass Hildesheims Qualität erzählt, aber wie kommt das?
Ne, das kommt daher, dass wir einfach, ich sag mal, dadurch, dass wir so lange am Markt sind und der Markt, der Solarmarkt, muss man wissen, ist relativ klein. Also den gibt es erst seit Also ich sage jetzt wirklich den Kernmarkt. Wenn man sich anguckt, wer jetzt alles in den letzten 5 Jahren dazugekommen ist, das würde ich jetzt beiseite packen, weil da viel...
Goldgräberstimmung, kommen wir gleich zu.
Kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, genau. Aber für mich ist einfach der Punkt, dass, wir gemerkt haben, dass durch die vielen Jahre, die wir im Markt sind, wir kennen sehr viele Hersteller, wir kennen sehr viele Distributoren, wir kennen viele Planungsbüros. Und da ist es natürlich so, in so einem kleinen Markt über die Jahre kennt man einfach die meisten und die wichtigsten Player. Klar, da kommen auch wichtige Player dazu. Auch ein Total Energy, das hat sich ja jetzt erst in den letzten Jahren entwickelt in die Richtung. Auch eine Veolia geht jetzt erst in die Richtung. Oder das heißt jetzt erst, aber in den letzten Jahren haben sich dazu bewegt zu sagen, naja, unser Kernmarkt ist eigentlich was anderes, aber wir müssen was tun. Und die Gesetzgebung hat das ja auch beschleunigt, auch zu Recht. Und dadurch, dass wir im solaren oder generell im erneuerbaren Bereich die günstigste Stromerzeugung haben. Ja, wir können mittlerweile bei großen Freiflächen Strom für 1 Cent pro Kilowattstunde erzeugen. Das geht mit nichts anderem. Also da kann ich Atomkraftwerke sowieso Geldverbrennerei, aber wenn ich da alles andere gegensetze, bis auf Wind, Offshore, bin ich da absolut ohne Konkurrenz. Und das ist halt das. Und wenn ich das dann auch gepaart mit guten Ingenieuren, als Dachdeckermeisterbetrieb, Elektromeisterbetrieb, wie gesagt, die Energieingenieure, die wir da drin haben, die Projektplaner, eigene Monteure, eigene Dachdecker, eigene Elektromeister, Gesellen, Azubis und so weiter. Und wenn ich das alles nehme und dann halt eben jahrelang Kunden zufrieden stelle, dann spricht sich das rum. Und nochmal so ganz großes Bridging zurück auf deinen kleinen Hinweis vorhin. Wie war das vor 2 Jahren? War das mehr Hildesheim? Und das ist immer dieses Schwierige, weil wir eigentlich in Hildesheim witzigerweise gar nicht so bekannt waren oder vielleicht auch noch gar nicht so bekannt sind, jetzt glaube ich schon mittlerweile schon, aber ich glaube, vor 2 Jahren waren wir hier gar nicht so bekannt, weil klar, wir haben im Landkreis sehr, sehr viel PV verbaut und ich glaube, wir stehen auch oder standen auch vor 2 Jahren schon für Solar, also dass man uns kannte, aber ich sag mal, wenn man wirklich die, wenn wir jetzt im Industriebereich uns das angucken, wussten viele Betriebe in Hildesheim gar nicht. Also im Einfamilienhausbereich glaube ich schon, dass wir sehr bekannt waren. Aber in diesem Betrieb, im Industriebereich war hier, hatten wir nicht die großen Kunden.
Aber spätestens nach dem Schlote-Projekt hat es irgendwie jeder auf dem Schirm gehabt.
Ja, natürlich. Schlote ist ein großer Arbeitgeber. Klar, das hat natürlich auch bekannt. Also klar, ne, wenn natürlich einer der größten Arbeitgeber in der Region und so ein wichtiges Unternehmen, ich sag mal, sich für einen entscheidet, klar, bringt das was. Aber es ist natürlich auch so, wir arbeiten auch mit Kubera, mit jungen Architekten, mit wir haben fürs TFN, also für die GBG, relativ viele coole Projekte gemacht, auch mit dem, gerade mit dem Theater. Wir haben mit Seidler Architekten relativ viel gemacht. Das ist ja im Ostend auch wichtig, weil im Ostend ja auch viel von Seidler, Jung und so weiter gemacht wurde. Da haben wir dann die ganzen PV-Anlagen gebaut. Wir haben für Frank-Boris Baum das gemacht. Das ist ja auch dann Schaumwerk und so weiter. Diese ganzen
Projekte. Ne?
Bitte?
Dein Vermieter, ne?
Jetzt mittlerweile mein Vermieter,
das ist der Inhaber von K-Akustik, die seit Jahren schon Radios einbauen.
Genau.
Der hat mir auch mal eine coole Story erzählt. Der meinte, dass er früher so, das war irgendwie eine Nachkriegszeit, ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber da ist er irgendwie mit einem großen LKW nach Berlin gefahren, da wo es noch keine Radios gab, hat irgendwie 2, 3 Verkäufer mit dabei, hat dann aus dem LKW heraus Radios verkauft und ist dann wieder zurückgefahren mit ganz viel Umsatz. Und das war irgendwie damals voll der Gamechanger und ein echt gutes Geschäftsmodell, auch sehr profitabel. Natürlich mittlerweile, Autoradios kann man sich vorstellen, nicht mehr so wie damals. Trotzdem gibt es noch Wohnmobile, die irgendwie alte Geräte haben, die es austauschbar haben wollen.
Genau, so kleine Technik, auch die Solaranlagen, glaube ich, machen die auch so ein bisschen, also diese kleinen Dinger.
Genau. Und jetzt sitzt der, hat, glaube ich, irgendwie das Schaumwerk gebaut und halt da, wo du gerade sitzt.
Genau, er hat ja auch in Hameln, also da kommt das auch so ein bisschen her.
Das ist das gleiche Konzept, ne?
Also genau, das gleiche Konzept, was in anderen Ortschaften ja auch.
Mit Auto Plus immer als Mieter, weil gab es ja in Hildesheim auch, bevor du da drin warst.
Ja.
Aber scheinbar hat sich das in Hildesheim nicht getragen.
Genau, und da war es eben halt einfach so, dass auch ein zufälliges Projekt, wir waren ja vorher in Eelze, in Wülfingen, hatten das ja auch sehr, sehr schön da und haben aber gesagt, wir wollen nach Hildesheim kommen, weil wir einfach hier unseren Mittelpunkt sehen. Hatten dann ja auch Gespräche mit Hannover, wir hatten Gespräche mit Gronau und so weiter, die ja dann auch tolle Offerten gemacht haben. Aber wie gesagt, haben Hildesheim ist für uns das, weil wir einfach uns mit der Stadt identifizieren und uns auch einfach hier sehen, auch unsere Mitarbeitenden sehen. Und da finde ich auch, kommt Hildesheim häufig auch schlecht weg. Also wir sind auch, finde ich, ein sehr lebenswerter Standort. Kann man ja hier, glaube ich, am besten bewerten. Und genau, das war für uns damals der Grund. Und ich weiß dann noch, mit Frank Boris war es dann so, ich habe hier direkt um die Ecke gewohnt, in einer kleinen Venedig. Bin dann abends laufen gegangen, er rief mich an und sagte, hier, ihr habt bei mir im Schaumwerk, da habt ihr Wallboxen verbaut, kannst du mir mal erklären, wie ich das und das und das einstelle? Da habe ich gesagt, kein Problem, ich komme kurz rum. Dann bin ich um 19 Uhr dahin gejoggt, war dann bei ihm am Schaumwerk und dann steht er da und haben wir uns kurz unterhalten. Dann habe ich ihn gefragt, warum ist denn hier die Halle leer? Sagt er, ja, der Mieter ist ausgezogen. Sag ich, kann ich das mieten? Ja klar, kein Problem, ja, wie sieht es hier oben aus? Ja, haben wir auch noch was frei? Ja komm, machen wir, ne? So, und es war natürlich für uns jetzt sehr, sehr gut, weil wir jetzt an dem Standort uns ja auch noch weiterentwickelt haben. Wir haben da ja jetzt noch mehr von dem Gebäude übernommen. Also das gesamte Gebäude ist ja jetzt unseres, außer unten, wo er noch
Was du gar nicht weißt, ne? 3 Wochen bevor das passiert
ist. Wart ihr da noch drin?
War ich da drin, hab das da oben gekündigt gehabt. Das war mein allererstes, mein zweites Startup, was ich mir gegründet habe. Mhm. War ganz witzig.
Ja, mit diesen Diamanten
aus. Ja, Labor Diamanten, genau.
Aber, und das ist noch ganz kurz. Und das fand ich halt so cool, weil da, finde ich, zahlt sich dann auch so Netzwerke aus und wenn man auch mit Kunden auch über Jahre sich gut versteht. Ich meine, wir haben für ihn die Sachen Hameln gebaut, in Erzen und so weiter. Also viele, viele Sachen mit ihm zusammen gemacht. Und wenn das funktioniert und man sich in die Augen schauen kann, und das ist halt das, was ich, also ich finde halt immer so dieser ehrbare Kaufmann ist bei mir immer so ein Thema, dass ein Mann ein Wort,
was mich
eine Frau ein Wort.
Und was mich gerade wundert ist, das heißt, dass du ihm vor Ort erklärt, wie man eine Wallbox anschließt. Also hast du auch das technische Know-how, um die Dinge zu erklären und auch in der Theorie auch selber zu machen? Also
da ist es jetzt so, da ging es nicht darum, die Wallbox anzuschließen, die war schon angeschlossen. Okay. Es ging um Einstellungen in dem Portal,
da hat er ein paar
Fragen gehabt. Eine Wallbox anschließen könnte ich dir jetzt wahrscheinlich nicht. Also ich könnte es wahrscheinlich anschließen, die Frage ist, ob das am Ende dann...
Ich habe eine witzige Frage. Wann sahst du das letzte Mal in einem eurer Transporter? In einem Crafter, Sprinter, T5, T6, in welchem auch immer?
In einem der Transporter saß ich vor 3 Wochen.
Okay, worum ging's?
Da habe ich einen Tisch abgeholt.
Okay. Du hast es eben schon angesprochen gehabt, oder ich habe es auch angesprochen gehabt, die Goldgräberstimmung von vor 2 Jahren.
Ja.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Goldgräberstimmung rum ist und dass sich jetzt langsam herauskristallisiert, wer die echten Meisterbetriebe sind, wer die echten Handwerker sind. Du hast es damals
schon. Wer die regionalen Marktführer sind.
Ja, du hast damals schon die These aufgestellt gehabt, dass spätestens in 2 Jahren die ersten Dächer brennen werden. Und ist auch tatsächlich auch aufgetreten. Deswegen habe ich es, als ich das erste Mal über der Hatz gelesen habe, dachte ich, hat damals vielleicht schon gesagt und angekündigt. Hm. Hat sich schon mal eine These schon mal bestätigt, also schon mal Häkchen dran.
Ungerne, aber ja.
Ja,
also
genau.
Ich freue mich da nicht drüber.
Und wie bewertest du jetzt die Goldgräberstimmung von damals zu jetzt und wie ist aktuell der PV-Markt? Was hat sich wesentlich verändert?
Genau, also damals war es ja so, und das ist, glaube ich, auch das Thema, warum ich meine, dass es kam ja durch diesen, ich sag mal, wir hatten ja schon mal einen kleinen Boom in den 10er-Jahren, der ist dann abgeebbt, nennt man in der Branche Altmaier-Kurve. Das heißt, die damalige Bundesregierung hat halt alles dafür getan, dass erneuerbare Energien weder in Deutschland produziert werden, noch dass es mehr ein gesetzliches Zutun gibt, was uns die Möglichkeit beschert, Solaranlagen da aufzubauen, wo sie notwendig sind.
Was ein Fehler war, wo wir uns einig sind.
Genau, also was ein Riesenfehler war, und spätestens nach dem Atomausstieg hätte man halt 2008 eigentlich schon mit aller Kraft da rein investieren müssen und alles tun müssen, um das quasi weiter nach vorne zu bringen. Ich denke, wir sind auf einem brutal guten Weg, weil ich glaube, dass so wie sich Deutschland und vor allem auch die Energiewende entwickelt hat, sind wir schon wirklich sehr, sehr weit gekommen. Wir decken schon mehr als die Hälfte des jährlichen Strombedarfs ab. Wir haben mittlerweile die technischen Möglichkeiten, auch darüber hinaus mit intelligenten Speichersystemen, KI-Systemen, intelligenten Zählern und so weiter. Also die Technik ist da, um Deutschland möglichst schnell energieautark zu machen. Aber ich sag mal, die Jahre, die wir natürlich verloren haben, die fehlen uns jetzt ein bisschen. Zu dem Markt damals, also vor 2 Jahren, war es natürlich so, als ich hier saß, da war riesen Bohai bei uns im Markt.
Du hast damals gesagt, ihr seid 2 Jahre vorausgebucht.
Genau, also es war ja 2 Jahre, weiß nicht, ob ich das so gesagt habe, 2 Jahre.
2,5 Jahre oder so.
Also ich, ja, ob ich das so gesagt habe, weiß ich jetzt nicht, weil ich glaube, wir hatten damals ungefähr einen Vorlauf, also mindestens ein Dreivierteljahr. Das war damals
tatsächlich. Heutzutage?
Jetzt im Vergleich so ungefähr 3 bis 4 Monate. Ne? Genau. Aber es ist auch anders bei uns. Aber das kann ich gleich nochmal sagen. Also damals war es so, wir haben halt, ich sag mal, über 100, 150 Anfragen die Woche bekommen im Einfamilienhausbereich. Wir haben dann ja auch den Shop am Angoulême-Platz geöffnet, weil wir dann gesagt, also umgebaut auch für viel teuer Geld, weil wir gesagt haben, ich hatte dann so ein bisschen die Idee, quasi so eine Art IKEA-Konzept zu machen, wo man selber als Kunde hinkommt, die PV-Anlage auf einer einfachen Software plant, was man selber hinbekommt, angelernt wird. Es sitzen aber gleich am Tisch 6, 7 Kunden, weil damals die Nachfrage so gigantisch war, dass wir teilweise wirklich 3, 4, 5 Monate Vorlauf alleine für einen Termin hatten oder für ein Gespräch oder für ein Angebot.
Aber die Idee hat nicht gezündet?
Bitte?
Die Idee hat nicht gezündet?
Die Idee hat gezündet. Also wir haben sehr viel Geld ausgegeben. Wir haben einen wunderschönen Shop gebaut mit schönem Kunstwerk und wirklich alles toll. Nur der Markt hat sich dann anders entwickelt. Und zwar ist dann der Markt relativ schnell abgeebbt, weil einfach sich die ganzen Bedingungen geändert haben.
Mit der Politik getrieben aber?
Das kann jeder selber bewerten. Ich denke, das eine Thema waren auf jeden Fall der Neubau von Einfamilienhäusern. Das ist ein Riesenthema. Warum die Zinsen sind extrem gestiegen, Inflation hoch und...
Also du meinst, dass der Neubau zurückgegangen ist?
Genau.
Okay.
Genau. Also es wurden weniger Häuser gebaut, generell, also mehr Familienhäuser.
Aber hat das überhaupt direkte Auswirkungen auf euch? Weil ich meine, Neubau ist ja sowieso nicht immer mit PV, sondern ist ja erstmal der Neubau an sich und dann kommt das
jetzt
erst
ja später. Schon. Also jetzt musst du PV draufbauen bei Neubau, finde ich auch richtig, weil...
Das weiß ich gar nicht. Also es ist verpflichtend, genau. Wenn du
Neubaust? Ja, und es war auch früher so, also jetzt in Niedersachsen sogar, ist ja jetzt sogar auch noch eine Pflicht, dass du auch bei Industrie quasi bauen musst. Also du musst gesetzlich jetzt PV-Anlagen auf Industrieneubauten machen. Du musst, wenn du größere Parkplätze baust, im Bund sind es 32 Parkplätze, aber müsste ich jetzt nochmal reingucken, wie viel es genau sind. Ich meine, um die 30 Parkplätze, da musst du 70% der Fläche mit PV-Carports überbauen.
Okay, okay.
Finde ich auch gut. Ne? Also wenn man sich auch im Ostend anguckt, riesige Parkplatzflächen, Netto, Edeka, ist für mich irre, dass das ungenutzter Raum ist. Ne? Und auch vor allem auch im Sommer halt sich brutal aufheizt. Ne?
Okay, verstanden.
So. Das heißt, damals erst übelster Boom, Markt explodiert, jeder kommt auf den Markt, also auch in Hildesheim hat man ja gemerkt, dann kommt der Kaffeeröster auf einmal und sagt, ich baue jetzt PV, dann kommt der Antiquitätenhändler und sagt, ich baue jetzt PV, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist. Also es war ja auch gut, dass viele Leute gesagt haben, das ist ein Markt, der ist attraktiv, also so muss das ja auch sein. Nur das Thema, und das ist das eben mit dieser Meistergeschichte, also wir haben ja nicht ohne Grund Ingenieure, die jahrelang studieren, wir haben nicht ohne Grund Meister, die erst Gesellen waren, dann Meister, ne, durch die Meisterschule jahrelang Berufserfahrung haben, also unser erfahrenster Meister hat, ich glaube, 45 Jahre jetzt Berufserfahrung im Elektrohandwerk, wir haben Dachdeckermeister mehrere, ne, wie gesagt, mehrere Elektromeister, also wofür brauchen wir die Leute, wenn doch jeder das kann? Und das ist ja das, was ich damals so befürchtet habe, was da halt eben auch leider eingetreten ist, dass eben der Großteil der Anlagen, die verbaut wurden, nicht den Normen entsprechen. Und das ist halt ein Riesenproblem. Also es ist wirklich ein Problem, weil eben jetzt gerade viele kleine Zeitbomben ticken, wo halt eben undichte Stellen an Dächern gerade irgendwo versteckt unter den PV-Anlagen liegen, weil einfach Laien auf ein Dach gehen und dort arbeiten. Und die Handwerkskammer hat uns da drin ja jetzt wirklich auch bestätigt. Die Handwerkskammer hat jetzt ganz klar gesagt, auf dem Dach ist eben das Dachdeckerhandwerk anzuwenden. Und das ist für mich persönlich auch wirklich gut, weil das klar macht, ist ja im Elektrobereich auch so. Da darf ich auch nicht als, Kaufmann rein theoretisch oder als Wirtschaftspsychologe darf jetzt auch nicht einfach bei Familie Müller in den Keller gehen und da anfangen, irgendwelche Kabel zu verdrahten und da eine PV-Anlage anzuschließen. Mhm, das geht einfach nicht. Und ich finde, das gehört sich auf dem Dach eben auch nicht. Und wenn wir uns eben angucken, zu wie vielen Anlagen wir mittlerweile gerufen werden, du hast vorhin auch angesprochen, Hildesheimer Allgemeine hatte ja auch drüber berichtet, auch zu Recht, weil das halt ein wirklich zunehmendes Problem wird. Und das wird auch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel mehr werden, weil diese ganzen Goldgräber, die über die Dächer gerusht sind, die viel Schaden hinterlassen haben, die auch gar nicht so tief im Markt sind, die kein kaufmännisches Know-how hatten. Ja, ich habe zum Beispiel einen Kunden gehabt, der hat sich nach seinem ersten Auftrag erstmal ein Panamera bestellt und ist mit seiner Frau nach Dubai geflogen, ist kein Witz. Der schuldet mir bis heute 60.000 Euro, den gibt es aber nicht mehr und die Firma gibt es auch nicht mehr. Also ne, solche Kunden haben wir ja auch. Wo dann halt einer gesagt hat, ja, ich bin jetzt hier der große neue Solateur, damals war es in Köln, und der sagt dann, hier, ich baue jetzt hier PV-Anlagen und dann ist der aber nach einem Jahr wieder weg. Und wir merken halt jetzt, wo der Markt im letzten Jahr teilweise im Einfamilienhausbereich um 60% eingebrochen ist, da merkst du dann auf einmal, dass rechts und links von dir ganz viele umkippen und vor allem auch die umkippen, die eigentlich auch große Unternehmen waren, also wirklich sehr, sehr große Unternehmen sind da umgekippt. Und das haben wir halt im Markt gemerkt.
Und wie hat sich euer Umsatz entwickelt? Also ich höre ja raus, dass ihr habt euch auch wirklich zunehmend verlagert zu Gewerbekunden. Ich hätte jetzt damals geschätzt, wahrscheinlich Gewerbe-Privat 50-50. Hätte jetzt heute geschätzt, Gewerbe-Privat, Gewerbe 70, Privat 30.
Fast. Also kein schlechter Call. Ich sag mal, damals war es vielleicht 60-40 Einfamilienhausbereich. Damals war der Einfamilienhausbereich aber eben auch nochmal, ich sag mal, deutlich größer. Jetzt ist es eben so, dass, ich sag mal, wir 80-20 haben.
Krass, 80% Gewerbe.
Genau. Aber wir haben ja trotzdem, also wir haben das ja aufgeteilt, wir haben ja eigene Elektroteams, die machen nur Einfamilienhausbereich. Wir haben Aufbau-Monteur-Teams, die machen nur Einfamilienhausbereich. Das heißt, entsprechend.
Wie groß ist euer Team jetzt insgesamt?
Also das variiert ja auch immer so ein bisschen. Du hast dann wieder Leute, die du einfach irgendwann auch loswerden musst, ja, weil sie einfach auch nicht entsprechend Qualität liefern können oder sich auch nicht so entwickeln. Das ist halt gerade im Monteursbereich, ich sag jetzt mal, wo es nicht um gelernte gelernte Dachdecker geht.
Monteurhelfer, ja, ne?
Bitte?
Wo es um Monteurhelfer geht.
Genau, wo es halt um die Helfer geht, da ist es halt auch manchmal so, dass man sich dort auch eben so ein bisschen schneller auseinanderlebt, ne? Und die dann eben irgendwann sagen, sie gehen wieder in ihre alten Berufe zurück und waren halt vorher Schlosser oder irgendwas.
Aber um eine Zahl zu nennen, wie viele seid ihr jetzt?
Wir sind immer noch, also wir sind so über 40. Ne? Okay. Und das ist immer ein bisschen variabel. Also wir haben jetzt auch wieder vier Positionen oder vier Personen, die wir einstellen werden jetzt sehr kurzfristig. Okay. Ich denke mal zum nächsten Monat. Mit denen haben wir die Bewerbungsgespräche geführt. Das sind auch alles Monteure. Wir haben dann mal Elektriker, die sich bewerben, mit denen wir sprechen. Okay. Also das ist immer unterschiedlich. Oder Azubis.
Ne? Okay, aber das heißt, Mitarbeiterzahl hat sich stabil gehalten.
Genau.
Und vielleicht nur halt ein bisschen gewechselt und vielleicht die Qualitäten haben sich verändert.
Genau.
Und die Umsatzentwicklung, ist sie auch stabil geblieben oder hat sie sich eher positiv entwickelt? Ich glaube, ich habe damals, meine ich, Umsatz geschätzt auf, ich glaube, ich habe keine Zahl, glaube ich, genannt, aber ich glaube, ich meinte zweistellig Millionenbereich, also um die 10 Millionen. Ich vermute mal, dass ihr jetzt eher so bei 15 bis 20 seid. Du nickst mit dem Kopf, nur für die Zuhörer, die nicht zugucken, er hat mit dem Kopf genickt. Also, kommt das hin?
Nee, ich hab mit dem Kopf genickt, weil du das, weil du das gesagt hast. Das hast du damals so gesagt. Genau, also für uns ist es so, dass wir, ich sag mal, im letzten Jahr, wo der Markt extrem eingebrochen ist im Einfamilienhausbereich, ich sag mal, auch dieses Thema ein bisschen Unsicherheit im Markt war, auch wie die politische Lage sich entwickelt, sind wir, das Wort ist immer so geil, stagniert. Ich finde aber, wenn der Markt, also Einfamilienhausmarkt sich um 60% verringert oder 40% verringert, so in dem Bereich 40-60%, finde ich es trotzdem sehr gut, weil wir sind ja, ich sag mal, in den letzten 6 Jahren haben wir uns ja fast jedes Jahr verdoppelt und haben jetzt das erste Jahr gehabt, wo wir uns eben nicht verdoppelt haben, sondern ungefähr da geblieben sind, wo wir im Vorjahr waren.
Und auch das war nur leistbar über Gewerbekunden, über ein Netzwerk. Weil ich meine, sonst hättest du auch hergehen müssen, auch entlassen müssen. Also
ob wir jetzt entlassen hätten müssen, das ist jetzt hypothetisch. Ne? Aber man muss tatsächlich sagen, guter Punkt. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir einer der wenigen Betriebe sind, der einzige weiß ich nicht, aber auf jeden Fall einer, ich glaube, die kannst du an einer Hand abzählen, an im Landkreis, an Solateuren, die nicht entlassen haben. Wir haben keinen einzigen aus wirtschaftlichen Gründen entlassen. Absolut nicht. Ne, weil wir immer gesagt haben, unser Forecast fürs nächste Jahr haben wir halt ein Ziel, wo wir sagen, das brauchen wir mindestens, um mit diesem Apparat eben so leben zu können. Und da kann ich ja, wenn du bist ja ein Zahlenfetischist, ja. Kann ich dir sagen, dass wir Stand heute, ich habe heute reingeguckt, 86% unseres Jahresziels jetzt schon drin haben an Aufträgen.
Krass. Und euer Jahresziel lautet? Aber kommt meine ursprüngliche Zahl mit der 15 Millionen hin?
Das weiß ich nicht.
Ich hätte vorher bei Kreditreform mal nachschauen sollen und bei Northdata.
Habe ich. Dann kannst du mal gucken, da sind irgendwelche alten, uralten Zahlen drin.
2022, oder nicht?
Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das so alles stimmt, was da drin
steht. Aber das ist ja. Aber 40 Mitarbeiter, die Hochrechnung kommt, glaube ich, hin, aber ja, naja, egal. Du willst nicht verraten. Ist auch okay. Ist ja ein Recht. Du hattest eben gesprochen gehabt, eben Fachkräfte. Das heißt, ihr habt ein bisschen recruited, ein bisschen auch abgebaut jetzt oder nicht abgebaut?
Wie habt ihr das Mitarbeiter? Gemacht?
Ja.
Nein, haben wir nicht abgebaut. Was ich nur meinte ist, wir haben, du hast teilweise halt, dass du Monteurstruppen hast, die entwickeln sich. Das ist ja alles, das sind ja als Psychologe würde ich sagen, Gruppendynamiken, die sich da entwickeln. Und da versuchst du natürlich immer die bestmöglichen Teams zusammenzustellen. So, und die haben dann einen Vorarbeiter pro Team. Und die haben dann wiederum einen, der sich quasi grundsätzlich um die Organisation mehrerer Teams kümmert und darüber sitzen dann die Projektleiter. Mhm. So, ne? Das jetzt, hört sich an wie eine krasse Hierarchie, aber ist eigentlich in jedem Handwerksbetrieb so. Und da ist es eben so, dass man eben manchmal merkt, die beiden passen vielleicht nicht mehr zusammen. Mhm. Es gibt dann auch Dynamiken, die sich entwickeln, bestimmte Kollegen, die auch vielleicht auch viel zusammenhängen. Wir haben ja auch ein sehr modernes Unternehmen. Das heißt, wir haben ja auch als Mitarbeitende, wir haben Amerikaner über Invaders zum Beispiel.
Echt krass.
Wir haben Ukrainer Geflüchtete, wir haben Afghanen, wir haben Polen, Deutsche. Also es ist wirklich, also wirklich total gemischt.
Wie viele Frauen habt ihr?
Frauen?
Ja.
Frauen haben wir 4, glaube ich.
Immerhin. Im Handwerksbetrieb ist ja immer sehr sehr unüblich.
Genau, also das stimmt. Wir hatten auch vorher nochmal, vorher tatsächlich im Büro auch, war es immer relativ ausgeglichen. Aber das ist dann, wie gesagt, dann verändert sich für die eine, die weiß nicht, wird schwanger, der andere sagt, nach der Ausbildung, ich mache jetzt mal was ganz anderes, gibt es ja auch. Das verändert sich halt, ne?
Okay. Wir hatten im letzten Podcast mal über die Fehlerkultur gesprochen, dass eine gute Fehlerkultur wichtig im Unternehmen ist. Worauf kommt es bei dir in der Fehlerkultur an im Unternehmen?
Also ganz wichtig ist, also Regel 1 ist, ein Fehler sollte nicht ein zweites Mal passieren. Wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen, Das heißt, ganz wichtig, dass wir wirklich offen mit Dingen umgehen und jedem kann ja mal was passieren. Und ich sag mal, solange jemand etwas nicht vorsätzlich macht, ist es ihm ja auch grundsätzlich nicht vorzuwerfen, weil, und das ist halt auch immer wichtig, ich lege halt bei uns im Team sehr viel Wert darauf, dass wir Mitarbeitende haben, die eben Lust haben, diesen Spirit auch umzusetzen. Und wenn ich habe jetzt zum Beispiel meine Frühjahrsmitarbeitergespräche die ich gerade führe. Das heißt, ich hole mir dort immer ein einseitiges Feedback erstmal. Also wenn die Mitarbeiter wünschen, kriegen sie natürlich auch eins, aber ich brauche denen jetzt nicht quartalsweise ein Feedback zu geben, weil wir halt im laufenden Betrieb sehr viel darüber sprechen, wo Potenziale sind und so weiter. Und wenn ich diese Gespräche führe, geht es mir halt immer in erster Linie darum zu erfahren, was können wir für die Mitarbeiter tun? Also was würde euch weiterbringen? Wie fühlt ihr euch? Was können wir quasi in diesem Biotop Sonnentaler für euch tun? Und was da mal interessant ist, ist, dass immer das allererste, wirklich das allererste, was genannt wird bei 95% der Gesprächen, ist geiles Team. So, und das ist eben das, was ich so geil finde, dass du Leute hast, die halt alle am gleichen Strang ziehen. Mhm. Und natürlich ist es so, du hast immer mal ein, zwei Personen dazwischen, die vielleicht in dem jetzigen Moment nicht hundertprozentig motiviert sind, aber die fangen sich dann auch irgendwann wieder. Mhm. Ne? Und das ist halt das, was ich so wichtig finde an einem Team. Und wenn man als Team offen über Fehler sprechen kann, über Herausforderungen sprechen kann, über Chancen sprechen kann, dann ist das halt so. Und wenn ich als Beispiel sage zu einem Mitarbeiter, naja, das ist unser Ziel für die Bank, also das ist das Ziel, wo wir sagen, das brauchen wir, um halt zu überleben pro Jahr. Und wir quasi am 1.4., also am Ende des ersten Quartals, schon feststellen, dass wir 85% dieses Ziels schon erreicht haben. Und bevor ich den Satz beenden kann, einer meiner Mitarbeiter sagt, ja, aber das ist ja gar nicht unser Ziel, wir wollen ja dahin. So, dann weiß ich, dass die Leute eben verstanden haben, dass wir alle davon profitieren, wenn wir einfach zusammen als Team arbeiten und Bock haben, Dinge weiterzuführen, Dinge zu verbessern, Projekte noch besser zu machen und so weiter. Und das macht Spaß.
Wann hast du das letzte Mal einen Fehler gemacht?
Ich mache ständig Fehler. Das ist völlig normal. Es gibt Dinge, die man einfach mal falsch analysiert. Also was heißt auch immer Fehler? Also die Frage ist immer so ein bisschen, es gibt ja viele Optionen, die man hat und es ist dann vielleicht nicht die beste Option gewesen. Ne? Und
Du könntest auch in die Politik, ne? Also von der Redegewandtheit her und von der Umschreibung eines Fehlers und so weiter.
Naja, aber ich meine das ernst. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, knallharte Fakten, wenn ich mal das Beispiel Neubau nehme. Das war ja bei uns ein Riesenthema, wo wir gesagt haben, wir wollen im Ostend neu bauen. Die Stadt Hildesheim hat uns 2 Grundstücke zur Verfügung gestellt und so weiter. Und wir dann einfach gesagt haben, wir haben in einem Unternehmen, was immer weiter wächst, ja, und was ja dieses Jahr wieder quasi 30% mehr machen könnte, ja, und für nächstes Jahr ja sogar schon im Sommer die Projekte drin haben könnte, dass wir sogar wüssten, rein theoretisch Ende diesen Sommer, dass wir nächstes Jahr nochmal wachsen könnten. Dann ist es einfach so, dass man vielleicht zwischendurch seine Strategie noch anpasst und auch einfach sagen muss, hätten wir das anders gemacht. Und das meine ich mit Optionen. Also wenn ich jetzt, sag mal, für eine Planung für einen Neubau 250.000 Euro investiere, könnte der ein oder andere sagen, naja, wenn ihr das Neubauprojekt jetzt erstmal hinten dran schiebt, weil ihr andere Themen habt, könnte man ja rein theoretisch sagen, die 250.000 Euro sind ja weg. Und könnte sagen, das ist ein Fehler. Für uns ist es halt eben so, dass wir einfach für uns die Situation damals anders bewertet haben. Nur wenn man jetzt dieses Gesamte nimmt, ja, also ich sag mal, ich habe privat umgebaut, mein Bruder hat privat umgebaut, wir haben Solardepot, wir haben hier noch die Janning Immobilien, wir haben das Thema Janning Energies. Ja, genau, aber das schläft ja auch gerade so ein bisschen. Aber wir haben Sonnentaler halt als super, super interessante Rakete, auf der wir da sitzen, mit unfassbar spannenden Kunden, mit so viel Vielfalt an Kunden, mit tollen verschiedenen Marktfacetten. Ja, also das ist ja auch so, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, dass wir so ein System haben, Win-Win-Win nennen wir das so ein bisschen, wie man halt mit Investoren auch umgeht, was auch ein riesen Markt ist und wo wir auch gerade merken, unfassbare Potenziale, die sich da vor uns in den letzten Jahren aufgetan haben, dann denken wir uns einfach so, also wenn ich dann in der Sonata Braunallee eigentlich alles habe, was ich brauche und mich eigentlich nicht verbessern kann auf dem Grundstück, was ich habe, ja, außer ich hätte jetzt ein Grundstück, keine Ahnung, 10.000 Quadratmeter und ich kann also eine Halle bauen. Dann kann ich sagen, ist nicht sogar vielleicht der Standort Sonata Braunallee 1 und 3 für uns sogar besser als das Neubauprojekt? Hätte man sich die 250.000 Euro Planung sparen können, plus den Kauf des Grundstücks und eher sagen können, und jetzt sogar noch ein Angebot zu haben, dass man ein Vorkaufrecht vielleicht sogar für das Haus hat, wo man...
Also nur um die Gedanken zu folgen, du meinst gerade dein Neubauprojekt für deinen neuen Headquarter.
Genau.
Wo du für, das hast du auch im ersten Podcast damals vor 2 Jahren nochmal erwähnt gehabt, da wolltest du für 10 Millionen Euro was auf die Beine stellen mit einem Company-Gym und mit Arbeitsplätze bis zu, also mit einer Firmenzentrale bis zu 300 Arbeitsplätze.
Genau, die Möglichkeit, die Maximalauslastung.
Genau, wo du damals meintest, dass die nicht nur deine eigene, nur nicht nur Sonnentaler, sondern auch die anderen Firmen da reinwachsen wollen.
Genau.
In diese Firmenzentrale und wo dann, ja, ist ja normal in der Wirtschaft, dann nach 2 Jahren die ersten Stimmen kommen, war Floyd damals zu größenwahnsinnig, weil 300 Arbeitsplätze wollte er bauen.
Naja,
es sind 40 geblieben, stabil geblieben.
Ja, man muss es immer so ein bisschen einordnen. Also es geht ja nur darum, dass du die Möglichkeit hast, in ein Gebäude 300 Personen einzubringen. Ja, ja. Wenn wir uns andere Unternehmen angucken, wie Medifox, so, also die haben auch ein Gebäude damals gebaut für, ich glaube, 200 Mitarbeiter oder so und haben das dann über Jahre bis auf den letzten Platz gefüllt, sodass die übereinander saßen. Ne? So. Ich habe eher in dem Bereich gedacht. Mir ging es nicht darum, innerhalb von 2 Jahren 300 Leute einzustellen. Das war nicht der Plan, sondern der Plan war, ein Gebäude zu haben, weil wenn du etwas neu baust für entsprechend Geld und da ja dann auch noch alles Mögliche investierst, auch neben dem Bauprojekt, ist ja die Frage, also dann willst du ja auch erstmal da nicht mehr weg. Ne? Und für uns ist jetzt halt einfach der Punkt, wie gesagt, der Markt hat sich verändert. Auch bei uns haben sich bestimmte Dinge verändert. Wir haben einfach auch gemerkt, dass wir auch mit diesem Team auch einfach unfassbar viel besser skalieren können gerade. Also wir brauchen gar nicht so viel mehr Personal. Und wenn wir natürlich dann gucken, auch im Handel hat sich der Markt in den letzten 2 Jahren komplett verändert. Also,
Also das heißt, hast du jetzt dein Grundstück wieder abgegeben, zurückgegeben oder hast du es verkauft? Was hast du jetzt damit gemacht?
Genau, also wir sind gerade mit der Stadt in den Gesprächen zur Rückabwicklung des Kaufs, weil für uns einfach, wie gesagt haben, wir sind an einer so guten Adresse, wir haben alles da, was wir brauchen und am Ende muss man ehrlich sagen, hätten wir jetzt auch dadurch, dass wir uns jetzt auch am Standort jetzt erweitern konnten, also dadurch, das hat sich ja auch nochmal verändert, das wussten wir ja damals auch nicht, weil da ja auch langfristige Mietverträge von anderen Parteien über 10 Jahre vorlagen, das hat sich aber alles geändert und auf einmal hat sich ganz neue Optionen aufgetan. Ja. Und dann ist natürlich immer die Frage, möchte man sich den Neubaustress jetzt antun? Zinsentwicklung der letzten Jahre war dort auch nicht so super gut. Jetzt im letzten Jahr, es hat sich wieder anders, ein bisschen anders entwickelt. Aber wir sind natürlich dann auch ein bisschen unter Druck, weil du musst jetzt bauen. Also ich hätte es jetzt vielleicht auch noch gerne 1-2 Jahre liegen gelassen. Aber die Stadt sagt ja auch, und das kann ich auch verstehen, du musst innerhalb von 2 Jahren bauen. So, völlig klar. So. Aber für mich ist halt der Punkt, Baupreise waren sehr hoch, Zinsen waren super hoch. Und ich hätte am Ende des Tages nicht wirklich mehr Fläche, was zum Beispiel Lager angeht. Ne?
Und am Ende des Tages sind ja auch Entscheidungen situativ
genau, richtig.
Also wenn Situationen sich verändern, dann müssen sich auch Entscheidungen verändern. Aber es ist krass zu hören, dass dann eine Planung im Wert von 250.000 Euro dann flöten geht. Und auch cool, dass das so offen und transparent hier auch berichtest, weil daran sieht man halt auch, Floyd ist dann auch nur ein Mensch und plant auch
mal falsch. Aber der Punkt ist, aber jetzt auch mal dazu, also Floyd ist auch nur ein Mensch. Der Punkt ist, jeder von den Unternehmenden, die das jetzt gerade hören, kennen diese Situation. Nicht jeder, ist klar, hat jetzt Planungen für 250.000 Euro oder Projekte, die er dann in Müll wirft.
Ja.
Tun wir ja auch nicht. Ne? Und die Planung, muss ich auch nochmal an der Stelle sagen, Shoutout an junge Architekten. Die Planung von Lukas und Matthias, Wahnsinn. Also wirklich geil. Also ich kann auch jedem empfehlen.
Heißt Planung 250.000 Euro wirklich nur der Architekt?
Nein. Das sind ganz viele andere Sachen. Das ist der ganze Brandschutz, Statiken.
Genau.
Da ist ja viel, viel mehr drumherum. Ja. Also, und das sind halt Punkte. Und da muss man halt sagen.
Aber ich meine, da ist noch kein Stein gelegt oder so. Also es ist ja wirklich nur Planung.
Genau.
Das ist krass.
Ja. Und der Punkt ist aber das ist ja auch eigentlich irrelevant. Es geht mir ja auch eigentlich nur darum zu sagen, und ich meine, was soll ich jetzt machen? Also soll ich jetzt das nächste Jahr jeden Abend nicht in mein Kopfkissen rein, sondern dann wird das für mich abgehakt.
Ja.
Dann ist das, also und das ist
bei den Margen vom PV-Markt geht das. Da kann man sowas
locker.
Da kann man die Viertelmillion in den Müllkorb werfen.
Nein, das ist Quatsch, aber.
Naja, ihr habt schon gute Margen. Also PV, ich würde mal sagen, so irgendwas zwischen 12% und 18% wird bei euch vom Umsatz als Ergebnis bleiben. Nicht nur bei euch, aber bei allen
PV-Firmen. Ja, natürlich sollte ein Unternehmen das erwirtschaften, das ist klar. Also das sollte man mindestens erwirtschaften, weil man auch gerade in der PV-Branche ungefähr 65-70% Materialanteil hat an so einer Anlage. Das vergessen auch viele. Und das muss sich ja auch in den meisten Fällen auch vorfinanzieren. Ja.
Ne? Andersrum übrigens, Solardepot würde wahrscheinlich keine hohen Margen haben, weil der Markt extrem transparent ist, die Preise auch.
Genau.
Da gehe ich eher von 3-7% aus.
Genau. Und das ist dann schon gut gerechnet, weil der Punkt ist, da muss man zum Beispiel sagen, hat man das Riesenproblem gehabt jetzt, dass die Preise sich halt für die Module extrem verändert haben. Markt ist eingebrochen, China hat unfassbar viel produziert. Unser Außenlager in Rotterdam und die anderen Lager drumherum wurden immer voller, aber die Ware kam nicht raus. Und der Vorteil ist, wir haben halt immer sehr projektbezogen bestellt, weil wir haben auch gesehen, eine BayWa, einen Kranich, Memodo, EWS, die haben halt alle hunderte Millionen abgeschrieben. Ne? Und wir sind ja auch ein Partner von der BayWa oder auch von Kranich und wissen da halt auch wirklich so, was dort passiert auch. Ne? Wir haben auch zum Beispiel mit BayWa kaufen wir auch, also mit der RE kaufen wir auch das ein oder andere Mal ein. Da unterhält man sich ja auch über den Markt und man merkt einfach, auch im gesamten Handel ist einfach sehr, sehr schwierig gerade. Ne? Mhm. Und wenn du an den Modulen halt auf einmal nichts mehr verdienst, ne, sondern nur an dem anderen Geschäft, dann musst du halt auch gucken, dass du dort eben auch Unternehmen weiterentwickelst. Und das ist eben auch für uns dann auch, wo wir dann sagen, okay, im Modulgeschäft ist jetzt halt in dem Fall, das ist halt der Vorteil, wenn das dann auch alles eigenfinanziert ist, also wenn du dann nicht irgendeiner Bank irgendwas erzählen musst, weil du dann eben sagen kannst, alles klar, das ist halt eigenfinanziert und wir gucken jetzt, dass wir eben uns dann einfach bei Solardepot zum Beispiel dann auch mal gucken, wie können wir das Unternehmen weiterentwickeln. Und das ist aber super spannend, weil wenn du auch gerade diese Möglichkeiten hast mit einem Sitz in Berlin, mit einem Hamburg, dass du auch dort Kunden ansprechen kannst, dass du dort neue Projekte entwickeln kannst und eben, und das ist eben auch für uns ein Riesenthema geworden, Investoren ansprechen kannst. Mhm. Dann
schaffst du. Hast du jetzt zum dritten Mal schon angesprochen und da wir über 1000 Zuhörer haben und bestimmt auch, ich würde jetzt schätzen, bestimmt 50 bis 100 gute Investoren als Zuhörer bei uns haben. Was ist da dieses Konzept mit den Investoren? Erklär uns mal.
Genau, also wir haben das ja auch gemerkt, also was wir ja seit Jahren machen, ist ja, ein Kunde kommt zu uns und du hast es ja vorhin angesprochen, wir haben halt sehr viele Industriekunden und das sind halt eben große Konzerne, das sind größere mittelständische Unternehmen, das sind verarbeitende Betriebe, das sind aber auch zum Beispiel Unternehmen, die Logistikhallen bauen und da ist es dann zum Beispiel so, dass jemand auf uns zukommt, ein klassischer Kunde. Und da gibt es dann eben drei Optionen. Es gibt den Kunden, der sagt, liebe Sonnenthaler, wir haben hier eine Riesenfläche. Ich möchte die Fläche anders verwerten. Ich möchte gerne schauen, ob da vielleicht eine Solarfreifläche kommt. Ja? Oder er kommt an, also es sind quasi Flächeneigentümer. Und diese Flächeneigentümer kommen entweder mit einer großen Dachfläche an oder auch mit, weiß nicht, kleineren Dachflächen, aber mehr sind es die großen Dachflächen plus eben vielleicht noch einen großen Industriefeld oder irgendwas an der Autobahn oder egal wo, Brachland, Konversionsflächen und solche Geschichten. Und die kommen auf uns zu und sagen, ich hätte hier vielleicht ein Projekt. Ich weiß noch nicht, ob ich das selber machen möchte, vielleicht will ich es selber machen, was können wir machen? Und wir fangen dann an, eben von dem weißen Blatt Papier loszurechnen und zu gucken, was sind denn überhaupt, also was ist der mögliche Case, den man da entwickeln kann? Ja, also was wären mögliche Renditen, wie könnte so ein Projekt aussehen? So, das ist das Erste, das sind die Flächeneigentümer. Dann gibt es eben den Investor, das sind eben viele auch namhafte Personen hier aus der Region, aus Hannover, München, Hamburg, ganz unterschiedlich. Die kommen eben auf uns zu und sagen, pass auf. Und das ist dann eben auch wieder dieses Thema Netzwerk, was du ganz vorhin angesprochen hast. Davon lebt natürlich Sonnenthaler auch, eben über dieses große Netzwerk. Und das bringe ich ja teilweise natürlich auch mit. Aber es sind dann eben auch Leute auf mich zukommen, privat, oder auch Leute aus dem Sonnenthaler-Kosmos kommen und sagen, passt auf, ich habe hier, keine Ahnung, 100.000 Euro, 50.000 Euro. Es gibt Leute, die kommen, namhafte Kunden, die sagen, ich habe 6 Millionen Euro hier liegen. Und ich möchte das in erneuerbare Energien investieren. Habt ihr Projekte? So. Und dann gibt es die Unternehmen als Beispiel, also nicht, dass das jetzt ein Case wäre, aber zum Beispiel Unternehmen wie Schlote, sage ich jetzt mal, die sagen auf ihrem Standort, deswegen kann ich auch so offen drüber sprechen, weil es ja auch in der Zeitung stand, am Standort können wir, ich sage jetzt mal, ein Viertel oder ein Fünftel unseres Stroms nur erzeugen, brauchen aber eigentlich, ich sage jetzt mal, einfach eine Zahl, 10 Millionen und können aber nur 2 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Dann wäre das quasi jemand, der Strom braucht. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt schieben wir quasi diese drei Personen zusammen. Das heißt, wir haben den Flächeneigentümer, den Investor und den, der den Strom braucht. Und die versuchen wir zu verheiraten. Das heißt, wir sagen hier, lieber Flächeneigentümer, wir entwickeln bei dir auf der Fläche eine Photovoltaikanlage, auf dem Dach oder eben auf einer Freifläche. Und der sagt jetzt, okay, ich möchte aber gar nicht selber investieren, ich hätte gerne nur eine Pacht. So. Und dann klären wir mit dem die ganzen Verträge, klären den auf, gucken, muss vielleicht noch eine Dachsanierung gemacht werden, das können wir ja auch rein theoretisch anbieten mit unseren Dachdeckern. Oder er hat vielleicht auch einen Hausdachdecker, dann ist das auch in Ordnung. Oder es ist eben eine Freifläche und was muss gemacht werden? Dann machen wir ja auch die ganzen Antragsverfahren und so weiter. Als nächsten Punkt ist es dann eben so, dass dann eben der Investor ins Boot kommt, der sagt, hier, was habe ich für Möglichkeiten? Und dort ist es eben so, dort können wir dann eben auch schauen, zusammen mit den zum Beispiel Steuerberatern. Das ist dann immer ganz spannend, weil du halt enorme Abschreibungsmöglichkeiten hast. Ne? Also du kannst wirklich viel, viel Geld investieren, wo du auch einen großen Teil steuerlich wieder zurückbekommen kannst. Und wir gucken dann immer so ein bisschen, was ist die mögliche Rechtsform, also wie baut man quasi ein Unternehmen auf ein Einzelunternehmen, wo es sich um Solar kümmert. Ja, das heißt, der Immobilieninvestor kommt und sagt, ja, wie verhält sich das? Dann sage ich, naja, du bist im Immobilienunternehmen, gegebenenfalls infizierst du dich durch eine Solaranlage, wir machen ein neues Unternehmen auf, das investierst du jetzt aber als Privatperson und könntest dir dann sogar 200.000 Euro von deinem zu versteuernden Einkommen dieses Jahr noch zurückholen. So. Und meistens ist es dann so, wenn die Leute darüber nachdenken, sagen, oh ja, stimmt, und dann reden wir mit dem Steuerberater und sagt, jo, 200.000 Euro können wir dieses Jahr vielleicht noch als Steuer rausholen und das dann so ein bisschen konstruieren und dann noch sagen, jetzt hast du nicht nur 200.000 Euro Steuern gespart, sondern wir haben da sogar noch jemanden, der würde die 10 Millionen Kilowattstunden von deiner Freifläche abnehmen zu einem Preis, der besser ist als der Börsenpreis, dann haben wir ja, wie wir es nennen, eine Win-Win-Win-Situation. Weil quasi.
Also es hört sich so an, als wäre dein aktueller Job so ein bisschen Investor Relations.
Auch. Es ist ein Riesenteil geworden. Und der Punkt ist, der Sog ist halt gigantisch. Ne? Also wir haben wir haben immer schon Unternehmende beraten in die Richtung, dass wir gesagt haben.
Du hast aber gar nicht zugenommen dafür, dass du jetzt scheinbar viel Abendessen gehst.
Ich habe tatsächlich sehr stark zugenommen. Schlechtes Thema. Aber arbeite gerade dagegen. Deswegen auch heute nur Wasser. Nein, aber tatsächlich ist das eben, und das ist eben auch wieder der Punkt, ne? Und ich sag mal, es gibt so einen Medienschaffenden hier, der sagt immer, Menschen folgen Menschen, habe ich mal irgendwie gehört. Und ist ja auch in Netzwerken manchmal so. Und das ist dann auch interessant, weil ich das eben auch selber mache, dass ich eben dort auch investiere und den Leuten dann eben auch wirklich aus der Praxis erzähle. Und das ist eben auch mal so ein bisschen der Punkt. Ich muss nicht jedes Projekt um das Projekt willen verkaufen. Das ist dann auch immer, also das ist dann auch, finde ich, auch der Luxus, den man dann vielleicht auch als Selbstständigen hat, wenn ein Unternehmen oder ein Markt gut funktioniert. Und dann ist es eher das Unternehmen, was gut funktioniert. Und wenn das Unternehmen gut funktioniert, dann brauche ich mir nicht den Druck machen zu sagen, ich muss dieses Projekt jetzt verkaufen. Weil dann, und deswegen gibt es bei uns auch keine, für Vertriebler auch keine Provision. Die sollen ein gutes Gehalt haben, das soll fair sein, die sollen sich keine Gedanken machen müssen. Aber ich möchte nicht, wie jetzt, ich möchte jetzt keine Autohäuser verunglimpfen, aber ich kenne das halt eben von Bekannten, ist auch nicht in jedem Autohaus bestimmt so, aber die sagen, ey, da, die pieken sich die Augen aus, ja, um das Auto zu verkaufen.
Oder Versicherung, ne, oder so. Oder,
genau, also wie gesagt, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber das ist halt eben das, was mir so zugetragen wird, wo ich immer sage, das möchte ich in meinem Unternehmen nicht haben.
Aber schon krass, also, und das ist ja so ein bisschen, ja, also was du jetzt gerade berichtest mit den Investoren, ist ja so ein bisschen aus Versehen entstanden, hat sich irgendwie so hinentwickelt und war jetzt irgendwie jetzt nicht in dem Strategie-Meeting 2022 bei euch Plan und Bestand davon. Aber schon sehr spannend. Du hast jetzt keinen Namen genannt, aber bei einem weiß ich aus Hannover, dass er was mit dir macht, dass du da mindestens schon mal PV-Anlagen drauf gebaut hast, und zwar für die Baum-Unternehmensgruppe. Ich glaube, für sein Hotel da am Maschsee, kann das sein?
Genau, Kortja, ja, genau, Kortja ist ein Kunde, genau, das ist dann Baum Unternehmensgruppe, das ist, genau, Kortja hat Maschsee Hannover, also das Kortja Hotel, oder genau, eben auch.
Ist ja auch wirklich eine krasse Referenz. Ich meine, ich weiß, was für ein Netzwerk dann Herr Baum selber hat und wie viele er erkennt, dass aber auch er sagt, hier, Hildesheim macht das, Sonnenthaler. Und ich meine, dann direkt nebenan gibt es auch ein Stadion, da weiß ich, da verhandelt ihr gerade.
Kann sein.
Genau, und da bin ich auch super gespannt, aber scheinbar noch keinen Auftrag. Also ist alles noch im Gespräch nur.
Naja, es geht ja erstmal darum, den Verein, du redest ja sicherlich von 96,
genau.
Da geht es ja eher darum, den Verein erstmal in Richtung Nachhaltigkeit zu bringen, Lizenz, das ist jetzt erstmal das Wichtigste, diese Lizenzgeschichten der DFL. Richtlinien, da sind wir eben jetzt seit 2 Jahren da dran, den Verein zu unterstützen. Ne? Da geht es jetzt auch noch nicht konkret um die Projekte. Und wir gucken halt gerade, dass der Verein eben in die Lage versetzt wird, diese Lizenzgeschichten halt eben zu schaffen.
Ich hatte ja auch Martin Kind hier im Podcast zu Gast und dann hat mir den Podcast aufgenommen. Danach habe ich nochmal gefragt gehabt, hier wegen PV-Anlagen bei 96. Und dann meinte er, ach, naja, wenn ich jetzt in Hildesheim bin, dann willst du bestimmt auf Sonnenthaler hinaus. Und ich meinte, das hast du jetzt gesagt. Und er meinte, ja, es ist alles super relevant, aber die wollen den Verein auch nicht finanziell überlasten. Also es soll tragbar sein. Aber also fand ich irgendwie schon cool, wie gesagt, für Hildesheim, dass da Sonnenthaler mit im Rennen ist.
Genau, und da wäre ja jetzt auch eine Möglichkeit. Ne? Das ist ja ein gutes Beispiel. Da könnte man zum Beispiel jetzt sagen, ich sag mal, aus dem Vereinsumfeld würden jetzt Investoren kommen, würden dann sagen, wir investieren dort in eine PV-Anlage. Dann wird die Anlage zum Beispiel auf dem Dach vermietet an die an den Verein zum Beispiel, und der nutzt dann eben den Strom. Und die Investoren könnten eben einerseits von dem Stromverkauf profitieren. Da gibt es dann eben auch noch ein paar Kniffe, wo man eben auch bestimmte Steuern umgehen kann. Nicht, dass wir keine Steuern zahlen wollen, aber es geht da ja eher darum, eine Anlage wegen möglichst effizient zu machen, ne? Und eben auf legalem Wege.
Welche Rendite erwarten wir da?
Also jetzt bei 96 kann ich dir das nicht sagen, aber ich...
Im Allgemeinen.
Genau, im Allgemeinen ist es eben so, für so einen Investor, da ist tatsächlich je nachdem, also ich sag mal so, die allerbesten Flächen, klar ist, ich habe eine Industriehalle, wo ein Betrieb drunter ist, der aber die PV-Anlage vielleicht selber gar nicht finanzieren möchte, und der kauft, ich sag jetzt mal, mittelständischer Betrieb, 150.000 Kilowattstunden Verbrauch, sage ich jetzt einfach mal so als Durchschnitt für so einen mittelständischen Betrieb. Und der sagt jetzt, naja, pass auf, ich kaufe den Strom normal für 25 Cent ein. Stromgestehungskosten für den Investor, ja, also das, was den Investor die Investition auf 20 Jahre auf die einzelne Kilowattstunde runtergerechnet kosten würde, sage ich mal, sind mit Nebenkosten und einem Pipapo 5 Cent. Ja, und dann habe ich quasi ein Delta zwischen 5 und 25 Cent. Und dann kann man eben sagen, irgendwo dazwischen liegt dann eben die Wahrheit, wo man sich dann eben zusammensetzt und eben, und wir vermitteln dann halt. Und dann sagt man am Ende, okay, das ist dann Preis, keine Ahnung, 20 Cent. Mhm. Dafür aber 20 Cent Ökostrom zertifiziert mit Zertifikat, was ja auch immer wichtiger wird, die CO2-Zertifikate. Und dann kann ich eben sagen, mit Zertifikat und allem Pipapo kriege ich hier quasi den grünen Strom vom eigenen Dach bezahlt. Ich muss mich um nichts kümmern. Und das sind natürlich dann für den Investor teilweise Renditen, wenn die dann auch gut den Strom wegziehen. Da reden wir schon mal über 25%.
Krass.
Das heißt, ich investiere ungefähr 1 Million Krass. Euro und habe nach 25 Jahren 4 Millionen Euro plus. Genau.
Krass.
Und das ist eben auch so ein Punkt, warum natürlich auch viele Leute dann eben auch aus anderen Bereichen zu uns kommen und sagen, wir diversifizieren jetzt bei euch, weil wir sagen, und eben auch große Konzerne, die kommen und sagen, naja, ab 30 Millionen Euro haben wir auch mehrere große Konzerne, die eben wirklich kommen und sagen, hier, wenn ihr ein Projekt habt, 30 Millionen Euro Umfang, da fangen wir an, mit euch zu reden. Alles Kleinere interessiert uns nicht. Es gibt andere, die sagen, ab 1 Million Euro Projekte,
das ist nicht. Und all diese Projekte, ist das jetzt Sonnenthaler oder ist das jetzt Organic Energies? Wo sind wir gerade?
Da sind wir gerade alles bei Sonnenthaler. Also das ist alles komplett in dem Sonnenthaler Kosmos, weil da passt das eben am besten hin. Yanning Energies ist ja eigentlich eine Gesellschaft, die dafür gedacht ist, dass wir selber in diese Projekte investieren. Aber tatsächlich, das ist kein Witz, ist die Nachfrage nach diesen Flächen so gigantisch. Deswegen auch an alle Zuhörenden da draußen und Zuschauenden, wenn ihr Flächen habt, wenn ihr Dächer habt, wenn ihr investieren wollt, gerne her damit. Weil das tatsächlich ein super spannender Markt ist. Und wir merken eben auch, aus manchen Projekten ziehen sich ja Investoren zurück. Also ich sage jetzt mal so diese klassische Volleinspeiseanlage. Ja, das wird einfach weniger, dass man sagt, naja, man speist es ein und man geht da nur auf den Strompreis, sage ich jetzt mal. Das wird uninteressant. Was jetzt halt gerade extrem im Kommen ist, ist das Thema Batterie. Ja, auch super spannend. Das heißt, ich kann neben meiner Solaranlage und je größer die Anlage, desto mehr rechnet sich das, kann ich natürlich auch sagen, ich stelle mir da jetzt für, keine Ahnung, 200.000 Euro oder für 500.000 Euro eine Einsteiger-Investorenanlage hin, hau mir da einen Speicher neben und der Speicher zieht dann eben aus dem Netz vielleicht sogar Strom, wenn er günstig ist, oder nutzt eben den aus der Anlage. Und wir speisen ein, wenn der Strompreis am Tag am höchsten ist. Und im letzten Jahr war das Gap an einem einzigen Tag zwischen 9 und 83 Cent. Das heißt, du kannst rein theoretisch sogar ohne Solaranlage für 9 Cent einkaufen und den für 83 Cent dann wieder verkaufen. Und das ist natürlich dann auch ein Markt, der da entwickelt. Wenn du natürlich jetzt noch mit Solar das machst, das heißt dann bei ganz großen Flächen, den vielleicht sogar für 2 oder 3 Cent.
Krass, einfach Strombörse.
Genau, und wir wissen ja sogar vorher, wie der Strompreis sich entwickelt, weil er ja einen Tag vorher auch mitgeteilt wird. Das heißt, wir können ja auch sogar danach dann wirklich gehen. KI wird ein Riesenthema, auch bei uns im Handwerk, nicht nur im Unternehmen, was ein Riesenthema gerade
ist. In den Produkten auch, ne? In den Produkten meinst du zum Beispiel
auch. Aber gerade bei den Produkten, da wird es halt gerade total interessant, ne? Dass man halt viel mehr Analysen macht. Und wir haben ja mittlerweile auch Systeme, wo selbst ein Einfamilienhaus rein theoretisch, wenn ich das auf die Spitze treibe, völlig problemlos analysiert, was ich tue. Ich sage immer am Donnerstag schmeiße ich eigentlich abends die Waschmaschine an und dann kann ich rein theoretisch irgendwann alles automatisiert laufen lassen. Ne? Dass dann wirklich im Speicher so viel vorgehalten wird an Strom, dass ich dann für die 18 Uhr Waschmaschine dann eben genügend Strom habe.
Was sind so die kleinsten Tickets, um einzusteigen als Investor bei dir?
Unterschiedlich. Ich sag mal so ab 50.000,
okay,
da fängt es an, aber ich sag mal wirklich.
Also fast für jeden Zuhörer,
ja. Ja, aber ich sag mal wirklich so, die meisten Investoren, die auf uns zukommen, da reden wir eigentlich so, weil eben der Steuervorteil so gut ist und du ja quasi 50% der Investitionssumme schon im Jahr vor der Inbetriebnahme steuerlich geltend machen kannst. Das heißt, mal angenommen, du investierst 100.000 Euro, dann könntest du 50.000 Euro schon in diesem Jahr von deinem zu versteuernden Einkommen abziehen, steuermildernd, wenn du nächstes Jahr in eine Solaranlage investierst. Mhm. Und das ist halt ein Hebel, der ist natürlich super attraktiv, weil der Fiskus uns natürlich die Möglichkeit geben will und sagt, ja, also du kannst Ansparabschreibung hieß das früher, oder heute kennt man es eher unter Investitionsabzugsbetrag, Paragraph 7g im Einkommensteuergesetz. Und das ist halt super spannend, weil dadurch hast du richtig coole Möglichkeiten, Steuern zu sparen, die quasi. Manche sagen, du holst dir das Eigenkapital quasi vom Staat, und finanzieren dann solche Projekte dann auch zum Beispiel.
Aber man hört raus, du hast mit ganz vielen Steuerberatern gesprochen.
Ja, und das ist halt der Punkt. Also du hast vorhin gesagt, dass das so zufällig kommt und dass du das nicht beim Strategie machst. Ja, stimmt, wir machen es nicht als, also wir haben uns das nicht hingesetzt, Weihnachten, und gesagt, so, das machen wir jetzt so, sondern für uns ist es natürlich so, wir sind da, du wächst natürlich auch in solche Märkte hinein und du merkst, also, und go with the flow so ein bisschen, das ist ja auch für den einen oder anderen
das Lebensmotto. Auch, also zumindest in Hildesheim kenne ich jetzt, habe ich jetzt keinen auf dem Schirm von den Wettbewerbern, wo ich sagen würde, die machen jetzt ähnliche Projekte, sondern wenn, dann gibt es halt normale Solateure, so wie wir jetzt auch Sonntag jetzt auch kennengelernt haben, vor 2 Jahren. Ja. Aber diese Entwicklung ist schon wirklich sehr frisch.
Jein, also wir machen dieses Thema schon mehr, aber nie, wir haben das nie so an die große Glocke gehängt. Ne? Nur die Projekte werden natürlich auch immer größer. Und wenn ich natürlich einzelne Projekte habe, wo ich schon 10.000 Module für ein Projekt brauche, dann werden die Kunden größer, denn die Nachfrage ist jetzt eben auch größer geworden. Die Menschen wollen investieren. Ja. Gerade nach Krisen oder Ähnlichem guckt man vielleicht auch mal. Jetzt ist ja der orangene Mensch da unterwegs und befeuert gerade die Börsen, ja, und die ganzen Milliardäre ärgern sich, weil ihre Depots schmilzen. Mhm. Oder auch die Kleinanleger, ist ja auch so ein Ding, ne? Also das darf man ja gar nicht abtun, aber wirklich auch, und ich sag mal, heutzutage ist es ja so, dass ja jeder irgendwie mit einer App rumläuft, wo er mal 20 Euro investiert, das sage ich jetzt mal, ne? Aber was ich ganz interessant finde, ist, auch da ist es eben so, ich sag mal, bei den stärkeren Einkommensschichten, die sagen jetzt eben, okay, ich will vielleicht mehr diversifizieren. Also klar, viele gehen das in Gold, weil es sicherer ist und oder in Devisen. Mhm. Aber vielleicht jetzt auch, und da gibt es halt eben viele, die uns ansprechen und sagen, Mensch, dieses Jahr 400.000 Euro, nächstes Jahr 400.000 Euro, danach das Jahr 400.000 Euro plus Steuervorteil und die Anlage plus, und das ist ja der Punkt, ich habe ja nicht nur den Steuervorteil, sondern ich habe auch noch eine Rendite hinten raus.
Also, und würdest du auch sagen, das ist krisensicher?
Also ich sag mal, wenn was krisensicher ist, ist es, glaube ich, Energie. Wir werden immer mehr Energie brauchen. Es wird alles elektrifiziert, alles. Also ich war jetzt vor kurzem auf einer Messe in München zum Thema KI im Handwerk, auf der Handwerksmesse in München. Da geht es auch teilweise um Robotik. Also wir reden über Robotik. Genau, das sind halt eben so Punkte, wo eben auch Industrie elektrifiziert wird. Also wir brauchen mehr Strom. Wärmepumpen gibt es mittlerweile, nicht nur im Einfamilienhausbereich, sondern eben auch für Industrie.
Wenn man ganz kurz zurückfrage zu dem Modell mit dem Investoren, wo ist dann da euer Win? Ist das dann die Vermittlungsprovi oder Prämie oder ist das, dass ihr danach PV-Anlagen bauen dürft? Was habt ihr davon?
Ja, wir haben ja eine Menge davon. Also einerseits machen wir unsere Kunden glücklich. Das ist ja auch mal ein Riesenthema. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich für alles eine Provision aufschreibt. Ich denke, das haben wir nicht nötig. Sondern es geht halt eher darum zu gucken, kann man ein Projekt entwickeln, wo alle Player, die an dem Projekt dran beteiligt sind, einfach zufrieden sind. Und wenn der Flächenbetreiber zu mir kommt und sagt, ich habe das Vertrauen, dass ich dir meine Dachfläche oder sogar meine Freifläche anbiete, ist das ja für uns schon ein großer Vertrauensbeweis, dass jemand uns sein Eigentum anbietet. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist dann, wenn wir eben jemanden haben, der sagt, ich will investieren, ich habe hier viel Geld, ich möchte das investieren, ich möchte das sicher investieren, dann haben wir natürlich auch die Verantwortung zu gucken, dass das auch vernünftig geschieht. Das heißt, das muss auch wirklich sicher sein. Da haben wir dann Rechtsanwaltskanzleien, die Verträge machen. Wir haben Steuerbüros, die auch andere Steuerbüros beraten, um zu gucken, wie kann man das dann eben auch bei entsprechenden Investitionen auch genau richtig dann einstiehlt, dass es auch für jeden passt. Und natürlich ist es für uns so, wir verdienen an den Modulen, wenn wir sie handeln. Wir kaufen mehr Mengen ein, wir bauen es selber, wir planen es selber und wir machen ja auch die Netzanschlüsse. Also Trafostationen war ja etwas, was vor 4-5 Jahren gar nicht so wichtig für unseren Umsatz war. Nur ist es ja jetzt so, dass eben gerade bei Großanlagen oder Industrie gerade der Trafo auch immer dazu kommt.
Dein letzter Satz bei dem letzten Podcast war, weil warum, die Sonne ist doch für alle da. Klingt so ein bisschen jetzt, dass die Sonne nicht mehr für alle da ist, sondern für die Wohlhabenden, zumindest im Geschäftsmodell von Sonnenthaler. Weil Einfamilienhaus nur noch 20%, 80% ist Gewerbe und eben Investmentgeschäft. Darf ich das so sagen? Oder müssen wir vielleicht widersprechen?
Ich widerspreche natürlich, weil der Punkt ist, wir sind ja im Umsatz gewachsen. Das heißt, der Anteil von Einfamilienhäusern ist ja nicht geschrumpft. Der schrumpft oder der ist ja nur geschrumpft, weil der Markt geschrumpft ist. So, der Einfamilienhausbereich ist halt eben schlechter geworden. Deswegen ist unser Umsatz ja teilweise da auch weniger. Also wir haben ja mehr, klar, wir haben viel mehr Industrie gebaut, gar keine Frage. Mhm. Aber es bedeutet ja trotzdem, dass wir immer noch sehr, sehr viele PV-Anlagen die Woche bauen, die Einfamilienhäuser sind. Also da haben wir ja keine Abstriche gemacht. Und der Punkt ist, die Sonne ist trotzdem für alle da. Und ganz wichtig ist, die Energiewende, die kann aber nur bestritten werden, wenn wir solche Investoren haben, die das Geld haben, um das zu bezahlen. Weil am Ende ist ja die Frage, der Staat investiert ja nicht in Freiflächen. Große Stadtwerke, da muss ich gar nicht so weit schauen, die investieren auch nicht in solche großen Anlagen. Das heißt, wir haben gar nicht, also der freie Markt muss quasi die Energiewende gestalten. Und dafür sehe ich uns in der Pflicht, das eben zu schaffen, dass wir Investoren finden, die eben Energiewende ganz, ganz aktiv mitgestalten.
Also, dass du mir widersprechen wirst, wusste ich. Ich wollte nur wissen, wie. okay, es darf kein Podcast-Update mit Flight Anning geben, ohne ein paar wenige Worte über NPAL und 1,5 Grad loszuwerden. Auch die haben sich ja krass verändert.
Ja,
auf jeden Fall. Bei 1,5 Grad, ganz viel KI, der hat jetzt vor 2 Monaten, das erste Mal im Februar war das, von einer One Trillion Company, also eine Firmenwertung von 1 Billion gesprochen, die er erreichen will in den nächsten 10 Jahren, weil er sagt, Europa hat nicht mehr viel, sehr viel verpennt, aber Energiewende schaffen wir noch und wir könnten da sehr groß werden, wo ich ihm auch irgendwie auch teilweise recht gebe, teilweise aber auch größenwahnsinnig finde. NPAL hat sich komplett verändert, auch vom Geschäftsmodell her. Die haben auch so eine Trendwende hinter sich. Was sind so deine Meinungen dazu?
Also ich versuche immer nicht über Wettbewerb zu reden, auch wenn wir vielleicht auch in vielen Dingen gar nicht im Wettbewerb stehen. Es sind natürlich verschiedene Ansätze. Ich sag mal, KI und intelligente Systeme ist nicht nur 1,5 Grad. Ne? Die haben natürlich mit dem Heartbeat und ähnlichen Produkten so ein bisschen für ein sexy Produkt quasi, also die hatten einfach Sexappeal so ein bisschen. Ich könnte jetzt ganz fies sagen, hatte die FDP auch schon mal. aber was ich eher meine ist,
Lindner wird CEO bei 1,5 Grad.
Genau. Nein, aber ich sag mal, das Geschäftsmodell von 1,5 Grad ist ja völlig legitim. Der Markt ist auch dafür da. Es ist halt am Ende, ist halt nicht mein Ansatz und auch nicht der von Sonnenthaler. Wir versuchen halt den Kunden zu 100% unabhängig zu machen.
Aber schaust du dir das an, was sie machen? Also findest du das interessant? Ist das für dich relevant?
Ich sag mal, oder das ist ja bei uns im Markt. Also es ist ja bei uns im Markt. Das heißt, wir sind ja im Markt unterwegs und du merkst dir rechts und links, was passiert da bei den Unternehmen. So. Und natürlich gucken wir uns Produkte an. Wir gucken uns jetzt nicht 1,5 Grad oder NPAL, das interessiert uns nicht. Aber natürlich bekommst du dann mit, auch über die Presse, also über die Fachpresse, bekommst du dann mit, was für Produkte da gelauncht werden. Und der Punkt ist, wenn man mal ehrlich ist, das, was die anbieten, gibt es halt eben auch unabhängig. Das heißt, ich kann halt auch eine KI in einem anderen System haben. Also da geht es ja eigentlich nur darum, dass Wechselrichter, Speicher und so weiter einfach intelligent sind. Und ich kann mir dann aber auch woanders noch einen Strompreis zum Beispiel holen, muss den halt nicht von diesem Unternehmen nehmen. Und das ist dann halt für mich so ein Punkt, wo ich sage, würde ich halt anders machen, weil ich halt eher immer finde, der Kunde sollte zu 100% unabhängig sein, weil nur so ist er halt auch quasi in der Lage, sich auch anzupassen, auch mal einen Strompreis zu wechseln und so weiter. Aber wie gesagt, das ist nicht...
Der größte Unterschied zwischen 1,5 Grad und NPAL ist ja auch der, dass 1,5 Grad innerhalb der Wertschöpfungskette unter dem aufgekauft hat und groß geworden ist über M&As, also aber auch eigene Handwerksbetriebe, Meisterbetriebe hat. NPAL hat mit sehr vielen Subunternehmern gearbeitet, die es irgendwann nicht mehr gab.
Ja.
Und das Thema hatten wir ja auch bei uns mal, Subunternehmer.
Ja.
Du hattest davon erzählt gehabt, dass ihr Subunternehmer frei seid. Oder
nicht. Also wir hatten sie schon immer so ein bisschen, aber sie sind eher eine Ergänzung und das ist auch heute noch so. Ja.
Okay, aber der Hauptarbeitsteil im Handwerk ist ja bei euch, bei euren eigenen Monteuren.
Genau, aber da muss man halt unterscheiden, wenn wir jetzt natürlich über Freiflächen sprechen, ich sage jetzt mal 40 Hektar Solarfläche, das kriegen wir natürlich mit unseren Leuten alleine nicht hin, das ist ganz klar. Nur was wichtig ist, ist dann, dass die Baustellenorganisation, die Projektleitung, also alles, was wirklich, wirklich wichtig ist, die Qualitätskontrolle, die komplette Planung, die Überwachung, den Anschluss, dass das alles bei uns bleibt. Nur natürlich, ich sag mal, Monteure, Baustellenhelfer, die sind dann auch mal bei größeren Anlagen natürlich auch extern, ist klar.
So zum Abschluss, kurzer Ausblick von Sonnenthaler für die nächsten Jahre. Was glaubst du, was wird noch passieren? Hast du 1-2 Thesen noch im Petto? Was passiert für euch bei Sonnenthaler?
Ja, also bei uns ist natürlich klar, dass wir auch so ein bisschen diese Nebenprojekte wie das Hallenmasters weiterentwickeln wollen. Ne? Wir haben gute Partner da, die, ich sag mal, uns auch stark unterstützen, wie Unicut. Ne? Auch Shoutout an dieser Stelle an diese Jungs. Und wir natürlich auch dort geschafft haben, über 1 Million Impressionen in so einer Veranstaltung zu schaffen. Das heißt, auch da innerhalb jetzt von 2 Jahren eigentlich, also von 2 Kalenderjahren, es geschafft haben, einige 100.000 Menschen zu erreichen. Wir ein super Netzwerk entwickelt haben, auch im Sportbereich, wo wir natürlich auch unsere Projekte haben. Ne? Wir haben dann auch noch das, auch ich sag mal, Integrationsthemen, Inklusionsthemen und so weiter, die wir so nebenbei spielen. Die wir aber, also denen wir einfach aus der gesellschaftlichen Verantwortung einfach sehr viel Raum geben wollen. Ne? So, das ist das, was mir wichtig ist, dass wir auch sagen, dass wir auch neben der Solaranlage einfach einen Mehrwert bieten können. Und dann ist es eben so, dass wir natürlich sagen, das ist eben auch das, was ich oder was mich sehr, sehr stolz macht, ist, dass wir eben jetzt gerade aus dem Landkreis so in den letzten 4 bis 5 Monaten wieder eine extreme Nachfrage spüren. Also das hätten wir nicht gedacht, dass der Markt sich zumindest hier in der Region für uns persönlich dann so schnell quasi wieder erholt, dass wir jetzt wieder so viele Anfragen haben, dass wir selbst im Einfamilienhausbereich auch das Jahresziel jetzt eigentlich schon, ich sag mal, auch schon zu 50% ungefähr drin haben, was den Umsatz angeht. Das ist halt toll, weil wir wissen, wir haben halt einfach dort es geschafft, als Marke zu stehen, das Unternehmen sicher auf die Beine zu stellen, in einer Krise, wo viele neben uns umgefallen sind, viele richtig Probleme hatten, wir mussten keine Mitarbeitenden entlassen und der Markt und die Nachfrage wächst halt wieder extrem. Im Industriebereich haben wir eben auch gemerkt, dass gerade Partnerschaften mit wichtigen, großen, sehr, sehr großen Playern uns weiterentwickelt haben, wir dort eben auch Modelle weiterentwickeln konnten, uns auch verbessern konnten in bestimmten Bereichen und auch einfach unser Netzwerk nochmal größer machen können und jetzt eben auch die Möglichkeit haben, dann eben auch andere Märkte zu bespielen außerhalb von Deutschland. Und da ist eben auch gerade dieses Thema Investoren halt sehr wichtig. Ne? Und es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, auch sich eben auf anderen Märkten auch mal bemerkbar zu machen. Und das ist halt eben was ich, also das macht einen natürlich auch stolz. Und wenn du natürlich dann, ich sag mal, 2019, kleine Korrektur zum letzten Podcast, den du hattest, oder vorletzten mit dem Energieberatungszentrum.
Frank Melchior.
Mit Frank, genau. Weil es dazu, hast du glaube ich 4 Mitarbeitende gesagt, da gebe ich eine ganz kleine Korrektur, ich habe damals mit einer Auszubildenden angefangen, 2019 im April und jetzt eben zu sehen, dass wir quasi von diesem wirklich kleinen Osternest, um so ein bisschen in der heutigen Terminologie zu sein, also heute, dass wir sehen, dass wir es geschafft haben, halt wirklich zu einem Unternehmen heranzuwachsen innerhalb von 6 Jahren, was ernst genommen wird, was Projekte gewinnt gegen große Konzerne. Also wir gewinnen Projekte gegen wirklich sehr, sehr große Konzerne, auch Energiekonzerne, die man kennt, im direkten Wettbewerb, weil wir einfach eine unfassbar gute Planungsleistung schaffen. Wir eben die besten Konzepte, das zumindest sagt man uns, von Kundensicht die besten Konzepte erarbeiten können, auch für Investoren, für große Konzerne und das eben einfach super viel Spaß macht. Ne? Und dann ist man eben auch viel unterwegs und das ist für mich halt eben auch so als Unternehmer eine Erfüllung, wenn man dann halt mal in München ist, wenn man in Hamburg sein kann, wenn man in Wien sitzt, wenn man in ne, sonst wo und dann halt wirklich mit super spannenden Menschen zu tun hat, aus der ganzen Wirtschaft, die einfach auch Bock haben auf dieses Thema, die investieren wollen, die Strom haben wollen oder ähnliches. Das ist so eine Sache, die mich sehr, sehr begeistert, aber dann eben auch so das komplette Gegenteil eigentlich, wenn man dann in der Halle 39 steht, ich weiß nicht, an die 2000 Zuschauenden da hat und dann ist da so ein Inklusionsspiel und das berührt einen dann anders. Also da stehst du da, denkst, du hast schon gefühlt alles gesehen, zumindest gefühlt, und dann fängst du da fast an zu heulen, weil bei deinen Hallenmasters dann da so ein die Menschenmenge mitgeht, die Leute das anfeiern, das Projekt cool finden und dann fühlst du dich auch irgendwie wieder komplett geerdet, weil du irgendwie sagst, das ist eigentlich irgendwie auch das, warum wir das machen.
Also dein neuer Lieblingsplatz in Hildesheim ist die Halle 39.
Ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsplätze, das stimmt, weil ich viel Zeit da verbringe, aber Es gibt auch viele andere schöne Plätze.
Zum Beispiel die Bischofsmühle. Floyd, danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
War auch ein neues Konzept, also du bist der Erste mit einem Podcast-Update. Wir wollen nach und nach weitere Gäste aus dem ersten Jahr einladen. Ich finde es übrigens generell krass, dass der Podcast jetzt schon 2 Jahre rum ist.
Das ist
und,
echt krass.
Und ja, dass wir jetzt schon auch 50 Folgen aufgenommen haben, inklusive der Special Guests.
Ja.
Und wir sogar das Jahr schon zu Ende geplant haben, es nächstes Jahr auch weitergehen wird. Also ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal 3-stellige Folgenzahlen haben. Und
ja, dann machen wir mal eine schöne Jubiläumsfolge.
Ja, genau. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht in 1,5, 2, 2,5 Jahren nochmal mit dir sprechen können.
Sehr gerne, ja.
Dann nochmal gucken können, wie sieht es dann aus. Und wünsche dir erstmal weiterhin viel Erfolg.
Gleichfalls, vielen Dank.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Hi Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.